wenn du aus Sachsen-Anhalt kommst, wo du manchmal unterschätzt wirst, musst du kämpfen.
Ja? Man wird unterschätzt, wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich
habe. Merken Sie das?
Ach, das sind so manche Sprüche. Ich habe mal gehört vor vielen Jahren, also ich würde aus dem Bielefeld der Bundesländer kommen.
Wie ist es denn für Ihre Frau, mit dem Mann verheiratet zu sein, der die Demokratie im Land retten muss?
Ich glaube, das ist nicht so unser Thema zu Hause. Also wir diskutieren viel darüber, über die Herausforderungen. Aber ich bin jemand, ich habe immer schon große Herausforderungen gehabt. Ich kenne den Ulrich Siegmund ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich inhaltlich nicht viel sehe von ihm und von der AfD, was Sachsen-Anhalt voranbringen würde. Eher Dinge, die herausfordernd sind. Da freue ich mich drauf, das auch in entsprechenden Veranstaltungen, gerne auch in TV-Duellen, auch herauszustellen.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Persönlichkeiten, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der 46-Jährige ist Deutschlands jüngster Ministerpräsident und er hat dieses Jahr die schwerste politische Aufgabe von allen. Er muss den ersten AfD-Ministerpräsidenten verhindern. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geht es um alles, nicht nur für Schulze, sondern auch für seinen Parteichef, Kanzler Friedrich Merz. Wäre der Diplom-Wirtschaftsingenieur lieber gar nicht erst in die Politik gegangen, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt? Und wie fühlt es sich an, wenn ganz Deutschland zuschaut, ob die Brandmauer gegen die Extremrechten hält? Schön, Herr Schulze, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Ja, tatsächlich die Entscheidung, meinen Karriereweg als Ingenieur aufzugeben. Ich habe ja 7 Jahre lang sehr erfolgreich als Ingenieur gearbeitet, um dann Berufspolitiker zu werden. Das war tatsächlich so in meinem Leben wahrscheinlich die schwerste Entscheidung. Ja.
2014, Sie sind damals für die CDU bei der Europawahl angetreten. Was ist so schwer, nach Brüssel und Straßburg zu gehen? Das ist doch auch was sehr, sehr besonders.
Na, es ist ja nicht so, dass man sagt, ich entscheide das jetzt und am nächsten Tag ist dann quasi diese Entscheidung umgesetzt, sondern es ist so, ich habe studiert an der Universität in Clausthal, ein Studium, was nicht ganz einfach ist, Ingenieur an der Universität. Das hat schon Herausforderungen, ist mir aber gut gelungen und ich habe dann begonnen als Projektingenieur und wurde dann auf verschiedenen Ebenen nach vorn getragen, habe mich gut bewährt und bin dann Vertriebsleiter eines Maschinenbauunternehmens im Harz gewesen. Sehr jung damals noch, mit um die 30. Meine Kollegen, Einkaufsleiter, Fertigungsleiter, die waren alle viele Jahre älter als ich. Hatte noch einen Kollegen, der mit mir den Vertrieb dann geleitet hat, der ähnlich alt war wie ich. Also es war ein tolles Team und eine super Mannschaft. Ja, und ganz ehrlich, man sieht ja dann, was man erreicht hat und was man noch auch erreichen kann und wie viel Spaß einem das macht. Und man weiß, wenn man das abbricht, dann ist es erstmal ein Cut. Und dann in die Berufspolitik zu wechseln, das bedeutet auch, dass man an vielen Bereichen wieder bei Null anfangen muss. Und ja, das war schon eine Herausforderung.
Dann hatten Sie richtig tiefe Wurzeln schon geschlagen in der Wirtschaft. Sie waren erfolgreich auf Ihrem Gebiet, sind schnell aufgestiegen. Hat das schwerer gewogen noch, diese Verwurzeltheit in der Wirtschaft, als der Umstand, eine Familie zu haben, die umziehen muss?
Naja, es ist schon, sind verschiedene Themen. Zum einen ist es so, ich bin jemand, der gern entscheidet. Und ich kam aus einer Position, wo ich Entscheidungen treffen konnte in einem Unternehmen und wusste im Europäischen Parlament, da bist du erstmal einer damals von 751. Kommst aus Sachsen-Anhalt, das heißt, auf Deutsch gesagt, die warten da nicht gerade auf einen. Du bist allein. Also du hast da nicht eine große Landesgruppe hinter dir, sondern du musst dich selber durchkämpfen. Und bei mir war nicht klar, das muss ich ehrlich sagen, damals, dass man im Europäischen Parlament doch als einzelner Abgeordneter dann schon sehr viel machen kann, weil jeder Abgeordneter dort anders als im Bundestag doch die Möglichkeit hat, hervorzukommen, hervorzustechen. Und trotzdem war das ein Thema. Politik war für mich immer Hobby. Ich war Kreistagsabgeordneter, Gemeinderat. Ich wollte mitreden, wenn es um meine Kommune, um mein Dorf, um meine Stadt ging, um meinen auch letzten Endes Landkreis damals. Aber ich war nie so, dass ich irgendwie in jungen Jahren gesagt habe, ich will mal Berufspolitiker werden. Und deswegen, ja, es war schon ein Einschnitt.
Sie sind 2014 ganz frisch verheiratet. Wie muss man sich die Gespräche mit Ihrer Frau vorstellen? Sie kommen eines Abends nach Hause und sagt, du, ich habe da eine Idee. Ich könnte auf die Liste. Was hältst du davon?
Naja, muss man dazu sagen, meine Frau und ich, wir kennen uns schon seit der Schule. Sind in der 6. Klasse zusammen, da kam die politische Wende und dann wurden Gymnasien auch aufgebaut in Sachsen-Anhalt. Und wir kamen aus verschiedenen Dörfern, hätten uns wahrscheinlich ohne die deutsche Wiedervereinigung gar nicht so kennengelernt, weil wir in verschiedenen, sage ich mal, Ebenen wohnten. Ich hätte gar nicht die Chance gehabt, sie in dem Alter schon kennenzulernen. Jedenfalls kannten wir uns. Dann gab es über 10 Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben, weil sie nach der Schule Richtung Wiesbaden zum Studium ging und dann später in Nordrhein-Westfalen gelebt hat. Ich habe in Sachsen-Anhalt gelebt, in Teilen in Niedersachsen auch studiert und gearbeitet. Hatte damals auch eine Lebensgefährtin, habe auch ein Kind mit meiner damaligen Lebensgefährtin gehabt. War auch eine sehr harmonische Geschichte gewesen. Nichtsdestotrotz hat sich in der Zeit schon ein bisschen das aufgebaut, Politik. Und mit meiner Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, die kannte mich ehrlich gesagt gar nicht anders, als dass ich jemand bin, der in der Wirtschaft arbeitet, aber ein großes politisches, sage ich mal, Verständnis auch hat.
Also die hatte damit schon gerechnet, dass eines Tages dieses Thema auf den Armbrotstisch kommt?
Naja, man muss ehrlich sein, in so einer Politikerehe fordert das dem jeweiligen Partner extrem viel ab. Also das ist ja egal, ob das jetzt der Mann ist, der Politiker ist, oder die Frau. Das ist ein Riesenthema, weil ohne Familie, die da im Hintergrund steht, geht das gar nicht. Ja, wenn ich sehe, heute zu Ihrem Podcast bin ich angereist und habe gerade noch mit meiner Frau telefoniert. Als ich in Magdeburg losgefahren bin, hat die noch geschlafen, meine Kinder auch noch. Und die sagt, Mensch, du bist heute schon wieder so früh weg und gestern Abend zu spät nach Hause gekommen. Das geht ohne Familie gar nicht, was man macht.
Ja, Sie haben mal gesagt, meine Frau ist meine beste Beraterin. Was war der wichtigste Rat Ihrer Frau in dieser Zeit? Denn wir gucken ja jetzt auf diesen Moment, wo Sie sagen, Wirtschaft läuft super, Politik sehr attraktiv. Das klingt wie so eine 49-51 Entscheidung aus der Ferne. Aber vielleicht war es das nicht.
Naja,
wie war das? Was hat sie geraten?
Schauen Sie, das Thema ist, wenn man auf dem Level Politik macht, jetzt bin ich Ministerpräsident, vorher Minister, Europaabgeordneter, man hat da viele Schulterklopfer, die einem jeden Tag sagen, was man alles gut macht und toller Auftritt, super Podcast, hervorragender
natürlich ist
ein
super
Auftritt
Podcast.
in den Medien.
Nicht mal lügen.
Ja, und was man wirklich braucht, und das habe ich auch in der Zeit als Ingenieur immer sehr genossen, sind die Menschen, die einen auch mal kritisieren.
Was sagt Ihre Frau, wenn sie mal es richtig gut mit Ihnen meint und Ihnen mal einen Spiegel vorhält?
Naja, es sind so Themen, so Kleinigkeiten aktuell, wenn man irgendwie vielleicht in den Medien eine Körperhaltung hatte, wo sie sagt, Mensch,
sitzt gerade.
Das Ganze besser, ja, so in die Richtung, ja. Das ist nicht so, dass die, wie man sich das manchmal vorstellt, hinter mir steht und sagt, du musst das jetzt so und so machen, sondern das sind gut gemeinte auch Hinweise, ne? Und das Zweite ist, ich lege sehr viel Wert drauf, dass ich halt, und das dafür sorgt meine Frau vor allen Dingen, dass ich halt auch ein Leben neben der Politik habe, dass ich auch Menschen habe, die nicht jeden Tag mit Politik irgendwo in Verbindung stehen. Und für mich ist mein Erfolgsrezept immer gewesen, dass ich, egal auf welcher hohen Position ich teilweise war, und jetzt Ministerpräsident, höher geht's ja aktuell in Sachsen-Anhalt auch gar nicht mehr, dass man trotzdem mit allen Themen der Menschen, die sie jeden Tag bewegen, auch in Kontakt tritt. Und das ist eigentlich der große Fund meiner Frau, die da wirklich viel zu beiträgt.
Was war im Rückblick der wichtigste Rat, den Ihre Frau Ihnen gegeben hat?
Ja, eigentlich immer so zu bleiben, wie man immer war. Sich nicht zu verändern, sich nicht auch ändern zu lassen. Ja, man kriegt ja auch als Ministerpräsident oder auch als Minister viele Ratschläge, vielleicht gewisse Dinge anders zu sagen oder Dinge gar nicht mehr irgendwo anzusprechen oder was auch immer. Und das genau das Gegenteil macht meine Frau, die sagt, pass auf, es gibt nur Themen der Menschen, nicht Themen von Parteien oder mach dir nicht zu eigen, dass du über gewisse Dinge vielleicht falsch denkst, weil du jeden Tag mit Menschen umgeben bist, die da anders drüber denken, sondern mach dir immer dein eigenes Bild, hör auf dein Bauchgefühl, und das ist so das, was meine Frau mir immer rät.
Ist das denn eine Qualität, sich nicht zu verändern? Die Herausforderungen ändern sich ja auch.
Unbedingt. Also das ist wirklich herausfordernd, weil man natürlich verschiedene auch Einflüsse hat. Und ein Thema ist halt, dass man von früh bis spät Entscheidungen treffen muss, viele Einflüsse hat und es tatsächlich manchmal vorkommt, dass man so kleine Dinge irgendwo übersieht oder vielleicht nicht für wichtig empfindet. Und wenn man das merkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, jetzt musst du auf die Bremse treten. Es ist halt extrem wichtig, dass man auch die kleinen Dinge im Leben für wichtig nimmt und auch Hinweise, die man mal bekommt, aufgreift. Und das ist, glaube ich, eine Thematik, das sehe ich manchmal auch bei Berufspolitikern, die das vielleicht gar nicht bewusst machen, aber die sich irgendwie auch verändern. Und das ist das große Ziel auch, was bisher, denke ich mal, ganz gut gelungen ist, dass mir das nicht passiert.
Was mich interessieren würde, ist, Sie sagten mit 19 schon im Gemeinderat, aber nicht mit dem Hintergedanken, schon in der Politik Karriere zu machen und Ministerpräsident zu werden oder sogar noch mehr. Wie schwer war das dann, als Sie in Brüssel angekommen waren, Politik gemacht haben, völlig neues, fremdes Parkett, die Familie neu? Lief das gut gleich oder?
Also
oder
eigentlich, nicht? Ehrlich gesagt, hatte ich wirklich gute Voraussetzungen. Ich sag mal, ich hatte in dem Alter, war auch da der Jüngste in der deutschen Gruppe, der CDU, CSU, und hatte aber aufgrund meiner Berufserfahrung in der Wirtschaft schon wirklich gelernt, sich durchzusetzen. Ich war überall immer jemand, der sich durchsetzen musste. Ich kam aus einem kleinen Dorf, da musst du dich in der Stadt durchsetzen. Ich kam, wie gesagt, damals als Ingenieur, wenn du jung und neu dabei bist, musst du dich durchsetzen gegenüber denen, die schon eine lange Erfahrung haben. Nicht indem du alles besser weißt, sondern indem du einfach vielleicht ein bisschen mehr arbeitest als andere. Ich kam nach Brüssel, da waren natürlich Leute wie Elmar Brok, der genauso lange im Europäischen Parlament war zu dem Zeitpunkt, wie ich alt war. Also das war schon Wahnsinn und habe aber auch da mit Manfred Weber und anderen, wirklich Günter Ettinger und vielen anderen, auch Herbert Reul mal genannt, so ein paar auch Leute gefunden, die mich dann unterstützt haben, weil sie gesehen haben, man kann sich auf mich verlassen. Aber auch wieder durch harte Arbeit. Das geht nicht anders. Wenn du was erreichen willst, musst du mehr machen als andere. Das war immer mein Credo. Und dadurch habe ich mir auch da schnell ein Standing erarbeitet. Ich war ja zum Schluss der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Gruppe. Als jemand, der überhaupt nur eine einzige Stimme in der deutschen Gruppe hatte. Normalerweise schaffst du das gar nicht, weil du brauchst schon Mehrheiten, die du dir organisierst und musst auch was mitbringen. Also es ist auch da möglich gewesen, durch viel Arbeit erfolgreich zu sein.
Sind Kämpfer.
Ja, und das muss ich sein. Also ich sag mal, gerade wenn du aus Sachsen-Anhalt kommst, wo du manchmal unterschätzt wirst, musst du kämpfen. Ja?
Man wird unterschätzt, wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe.
Merken Sie das?
Ach, das sind so manche Sprüche. Ich habe mal gehört vor vielen Jahren, also ich würde aus dem Bielefeld der Bundesländer kommen. Ja, so, oder,
also das gibt's gar nicht.
Das müssen wir jetzt immer
quasi. Ja, die Stadt Bielefeld wird immer so, als die gäbe es gar nicht und so. Oder ja, Sachsen-Anhalt. Ja, gerade wenn du so aus Westdeutschland, die Menschen, die manchmal sagen, ja, das bin ich schon mal durchgefahren auf dem Weg nach Berlin oder so. Ja.
Also A2-Land.
So, die A2, ja, oder so. Und wir sind das Chemieland Nummer 1 in Deutschland. Wir haben eine starke Automobilzulieferindustrie. Wir haben auch 9 Millionen Touristen, also 9 Millionen Menschen, die übernachten bei uns. Also wir haben ganz viel auch zu bieten. Und
der deutsche Kommissar Günther Oettinger, ein Schwabe, hat Ihnen dann gesagt, mach dir nichts draus, wir Schwaben kennen das auch.
Ja, der hat mir noch was anderes gesagt und das war wichtig. Der hat gesagt, pass auf Sven, werd nicht so wie viele andere hier in Brüssel, richte dich hier nicht ein, sondern versuch einen starken Kontakt nach Sachsen-Anhalt weiterzuhalten, auch in der Partei. Und ich war einer der ganz wenigen in Brüssel, der eine führende Funktion auch innerhalb seiner Landespartei hatte. Ich war ja Generalsekretär ab 2016. Das heißt, ich bin noch mehr gependelt als andere. Ich kenne Tage, da bin ich irgendwie montags in Brüssel angekommen, habe da gearbeitet, Dienstag früh wieder zurück mit dem Auto nach Sachsen-Anhalt, Dienstagnacht wieder zurück nach Brüssel, um dann bis Donnerstag oder Freitag in Brüssel weiterzuarbeiten. Das war ja auch die Basis dessen, dass ich später Minister und jetzt Ministerpräsident bin in Sachsen-Anhalt, dass ich noch mehr, als es vielleicht üblich ist, auch den Kontakt in meinen Wahlkreis in das Land Sachsen-Anhalt gehalten habe.
Die Familie blieb aber in Sachsen-Anhalt oder sind die mit nach Brüssel gegangen?
Nee, wir haben es ein bisschen antizyklisch gemacht. Das Schwierige für Europaabgeordnete ist ja, dass du quasi Montag bis Donnerstag in Brüssel bist. Dann kommst du Donnerstagabend oder Freitag früh nach Hause und die Familie sagt, auch schön, dass du da bist. Und du sagst, nee, jetzt habe ich ja die Termine im Wahlkreis brauche vielleicht noch ein paar frische Hemden oder was auch immer. Das bringt natürlich viel Unmut. Bei uns war es so, die Kinder war noch ganz klein, meine Frau war in Elternzeit. Also das heißt sogar, meine Tochter war noch gar nicht geboren, die ist dann in der Zeit in Brüssel geboren. Aber mein zweites Kind, der Sohn, ist dann schon geboren. Und wir haben das so verlegt, dass meine Frau permanent mit in Brüssel war und ich bin donnerstags abends oder freitags früh dann nach Sachsen-Anhalt, hatte dann die Möglichkeit, hier richtig gut zu arbeiten im Land, weil keiner auf mich gewartet hat abends zu Hause, und bin dann sonntags meist wieder zurück nach Brüssel.
Das heißt aber auch, 7 Jahre später, als Sie dann wieder komplett nach Sachsen-Anhalt zurückgegangen sind, hieß es für Ihre Frau und die beiden inzwischen kleinen Kinder, Koffer packen, das Ganze wieder zurück. Das stelle ich mir jetzt auch nicht so ganz einfach vor. Oder haben die gejubelt und gesagt, super?
Ist es auch nicht. Also mein Sohn, der ist jetzt 13, der sagt immer, ja, ich bin in Brüssel, in Kreinem geboren. Ich sage, nee, du bist schon in Deutschland geboren oder du bist da aufgewachsen. Ja, ich sag mal, und für die beiden Kinder war eigentlich das Ziel, die sollten ja auch was davon haben und die sollten Französisch lernen. Das ist auch bedingt gelungen. Also die konnten wirklich fließend Französisch, als sie dann Brüssel verlassen haben. In Deutschland ist es dann schwer, wenn du die Sprache nicht jeden Tag nutzt. Haben dann eine Schule gesucht, wo ab der ersten Klasse Französischunterricht auch angeboten wurde. Aber Fakt ist, ja, natürlich ist das ein Riesenaufwand für eine Familie. Ja, das ist immer hin und her zu ziehen, und wir haben uns dann jetzt eine Basis gesucht. Wir leben jetzt in Magdeburg, haben da ein Haus gekauft, was wir jetzt mehrere Jahre lang saniert haben. Ist auch nicht ganz einfach für mich, weil meine Frau Architektin ist und die natürlich sehr viele gute Vorstellungen hat, und da kommst du nachts manchmal nach Hause und dann steht
das Haus einmal, ist anders.
Es ist wirklich so. Und nein, aber das ist jetzt wirklich unsere Basis, das ist jetzt Sachsen-Anhalt, unsere Heimat. Wir haben ja auch nie vorgehabt, die Heimat dauerhaft zu verlassen, sondern das war eigentlich wie so ein Auslandspraktikum, hätte ich fast gesagt, in Vorbereitung auf das, was ich jetzt mache.
Sachsen-Anhalt hat ja eine tolle Architekturtradition mit dem Bauhaus. Wie muss man sich denn Ihr Haus vorstellen? Also das Haus und natürlich auch das Innere des Hauses.
Das ist
ganz, geben Sie uns mal einen Rundgang.
Ja, das ist eigentlich ein typisches Einfamilienhaus. Das ist tatsächlich gebaut worden direkt nach der Wende und ist damals noch mit, finde ich, sehr einfach, weil die Menschen damals auch noch nicht wussten, wie geht das jobmäßig weiter und hat man das Geld, auch einen Kredit langfristig abzuzahlen. Und wir hatten die Möglichkeit, das irgendwann zu erwerben, haben das umgebaut nochmal, und so wie überall. Also die Wohnung ist so, oder das Haus ist so, dass die Stube und die Küche eins ist und jedes Kind hat glücklicherweise ein Kinderzimmer. Man muss wissen, meine Frau und ich, wir kommen halt vom Dorf, und auf dem Dorf ist das bei uns so üblich gewesen, dass du halt große Flächen hast, dass du ein großes Grundstück hast. Das geht natürlich in der Stadt nicht. Das kann man sich weder leisten, noch ist es sinnvoll. So, aber wir leben da jetzt ganz gern und fühlen uns auch in der Stadt, in Magdeburg, in der Landeshauptstadt, sehr wohl. Ja.
Und Ihre Frau sortiert das Wohnzimmer alle paar Stunden nach den neuesten Trends. Sie posten ja ziemlich viel auf Instagram. Ja. An Ihrem Hochzeitstag sich an Ihre Frau gewendet und gesagt, es wird nie langweilig mit dir, Kathi Schulze. Da meinten Sie wahrscheinlich nicht nur die wechselnden Möbel oder Dekos, sondern das Leben insgesamt. Ist das eine Liebeserklärung? Ist Ihre Beziehung, ist Ihr Leben so, ja, in Unruhe, in Veränderungen?
Naja, ja, ist so. Also ich sag mal, wir haben wirklich auch was fürs Leben gefunden. Das ist auch schön und gut und wichtig. Und es ist ja wichtig, dass es nicht langweilig wird. Ja, ich sag mal, und ja, es ist auch ein Dank ein Stück weit, weil das, was ich jetzt mache und schon seit vielen Jahren mache, das würde, glaube ich, auch nicht jede Frau mitmachen. Oder umgedreht auch nicht jeder Mann. Ja, ich sag mal, deswegen, das ist schon wichtig, und dass man sich aufeinander verlassen kann, weil man ist unterwegs und hat oft schwere Entscheidungen zu treffen. Man trifft auf Schicksale, man hat Herausforderungen, und wenn man dann zu Hause eine Basis hat und wenn es denn schön ist, dass es auch nie langweilig wird, dann ist es doch umso schöner.
Ja. Wie ist es denn für Ihre Frau, mit dem Mann verheiratet zu sein, der die Demokratie im Land retten muss?
Ich glaube, das ist nicht so unser Thema zu Hause. Also wir diskutieren viel darüber, über die Herausforderungen. Aber ich bin jemand, ich habe immer schon große Herausforderungen gehabt. Ich sehe das auch nicht so, dass ich jetzt hier am Ende des Tages diesen Druck auf mich, der ist schon da, ja, aber dass ich das jetzt nicht jeden Tag mit nach Hause bringe, ist auch klar. So, und sie merkt natürlich auch, wie oft sie angesprochen wird, auch von manchmal völlig fremden Menschen.
Was sagen die Leute so?
Na doch, also in der Regel ist es schon so, gerade die Älteren, die sagen, ey, wir setzen auf ihren Mann, wir setzen auf sie, und es ist wichtig, und Sachsen-Anhalt darf jetzt das, was wir 35, 36 Jahre lang aufgebaut haben, das darf jetzt nicht alles auf den Kopf gestellt werden. Und ja, man merkt ja auch die Veränderungen in der Gesellschaft, teilweise auch die Anfeindungen, die man kriegt, gerade in den sozialen Medien. Das ist teilweise schon nicht mehr akzeptabel, ehrlich gesagt, was da so passiert. Und das macht auch schon was mit einem als Menschen und natürlich freut man sich dann auch und es passiert auch sehr viel, wenn man unterwegs ist und man wird mal angesprochen von Menschen, völlig Fremden oft, die einen aber dann aus dem Fernsehen kennen oder aus der Zeitung und einen da auch nicht nur die Daumen drücken, sondern auch einen ja damit auch unterstützen. Ne?
Ihre Frau arbeitet in Teilzeit,
ja,
weil Sie keine Zeit haben für Haushalt?
Naja, der Haushalt wäre jetzt vielleicht nicht das Hauptproblem, sondern es ist tatsächlich so, dass ich zwischen 80 bis 100 Stunden die Woche arbeite. Ich wusste das selber so gar nicht, weil es mir nie aufgefallen ist. Und irgendwann hat mein Schwiegervater mal gesagt, sag mal, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich in der Woche? Du bist ja nie da. So, wenn irgendwie Familienfeste sind, Geburtstage, immer muss man sich nach dir richten. Also nicht negativ gesagt, sondern das war so eine Feststellung. Ne? Ich habe gerade gestern mit meiner Frau besprochen, wann wir ihren Geburtstag feiern. Dann stellten halt fest.
Besser nach der Wahl.
Die feiern wir schon vorher. Nee, aber das Thema ist, wir können halt nicht so, wie wir es normalerweise machen würden, die Verwandten und Freunde einladen zum Kaffee und dann zum Abendessen, sondern es geht erst zum Abendessen, weil ich tagsüber gar nicht da bin und mir nur den Abend frei nehmen konnte. Ja, ich sag mal, am Ende des Tages ist das schon jeweils eine große Herausforderung. Ja.
Gibt es Aufgaben, die Ihre sind in der Familie?
Also ja.
Elternabend
also,
oder so Sachen?
Naja, Elternabend bin ich auch schon mal gewesen. Das ist manchmal auch echt eine Herausforderung, sage ich ganz offen.
Das ist es für jeden, glaube ich.
Ja, aber es kommt immer drauf an. Also du triffst auf Klassenlehrer, wo alles geordnet ist und dann triffst du auf Klassenlehrer, wo es heißt, auch wir wollen eine Klassenfahrt machen und dann meldet sich der erste Vater, oh, dann haben wir aber da ein Problem, weil der Zug fährt ja gar nicht. Dann meldet sich die nächste Mutter, ja, aber für mein Kind ist es wichtig, dass die Äpfel, die es da gibt, auch geschnitten sind und so weiter, wo ich denke, ey, ganz ehrlich, ist das jetzt Thema im Elternabend? Ja, und dann, das kann passieren, genauso wie umgedreht das alles organisiert ist. Aber nochmal zurück. Das Thema, ich habe halt wenig Zeit, mich um das ganz Typische zu kümmern, wie Schulhausaufgaben und so weiter. Das ist dann letzten Endes auch eine große Herausforderung für uns als Familie. Ich bin immer noch der zu Hause einkaufen geht, weil ich das gerne mache und weil es mir unheimlich wichtig ist. Ich will die Preise wissen, ich will mit den Menschen im Geschäft in Kontakt kommen. Ich will einfach das auch sehen, ja, ich sag mal, und macht mir auch Spaß. Und ich sage immer, Spaß ist halber, ich bin auch der den Geschirrspüler ein- und ausräumt zu Hause, weil ich da meine Ideen habe, wie man das macht und meine Frau das ganz anders macht, das ist wahrscheinlich in vielen Familien
so. Sie sind so ein Pingelkopf, der...
Nein, das nicht, aber
das ist ja...
Ich kann schon mal passieren, wenn meine Frau oder meine Kinder was eingeräumt haben, dass ich es dann nochmal ausräume und neu einräume.
Wie kann man denn eine Geschirrspülmaschine unterschiedlich einräumen?
Das, glaube ich, gibt es in vielen Familien, dass man
ich
da ganz unterschiedlich
vorstellt.
Aber insgesamt...
Glücklich erkennst das Thema offenbar noch nicht.
Insgesamt ist es tatsächlich so, dass auf dem weil meine Frau viel übernimmt. Wir sind ein Team. Ja, und deswegen ärgert mich das, ehrlich gesagt, auch so diese Diskussion über Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Die machen das ja nicht, weil sie irgendwie sagen, ich habe keine Lust zu arbeiten, sondern die pflegen ihre Familien zu Hause. Oft Angehörige natürlich. Ja, die kümmern sich wie bei uns dann um Dinge, wo ich mich jetzt ein wenig kümmern kann, Schule und so weiter. Meine Frau hat den gleichen knallharten Job wie ich. Die steht mit mir 5.30 Uhr morgens in der Regel auf. Gut, abends, wenn ich nach Hause komme, ich komme meistens erst Mitternacht nach Hause, da liegt sie dann natürlich schon glücklicherweise im Bett und schläft, aber und muss halt nicht auch bis Mitternacht arbeiten, aber insgesamt ist das ein knallharter, schwerer Job, den sie zu erledigen hat.
Sie haben einen hammerharten Satz gesagt, ja. Zumindest empfand ich das so. Ich hätte mich scheiden lassen, wenn Sie, Ihre Frau, Kathi Schulze, nur Hausfrau hätte sein wollen. Also Sie fände es ganz doof, wenn die Rollenverteilung ganz traditionell wäre.
Aber das wäre umgedreht wahrscheinlich bei ihr auch so, weil sie, also bei uns ist das halt so wie in, glaube ich, in Millionen Familien, dass es einfach wichtig ist und richtig ist, dass jeder sich verwirklichen kann. So, und ich bin nicht so der Typ, das mag das auch sein, das will ich auch gar nicht gegensprechen, dass es auch Familien gibt, wo das gut funktioniert oder wo man das so will, dass ein Partner zu Hause ist und der andere arbeitet. Das ist aber bei uns, wir sind auch anders aufgewachsen im Osten, muss ich ehrlich sagen. Da haben Mann und Frau immer gearbeitet. Es ist bei uns ganz normal, dass man ein Kind auch spätestens im ersten Jahr dann auch im Kindergarten bringt und so. Ich weiß, das ist nicht überall üblich. Ich will das auch gar nicht irgendwie negativ sehen. Ja. Aber bei uns ist das so und für mich ist es, meine Frau ist da auch, hat auch ein tolles Studium, hat viel erreicht im Leben schon, musste viele, viele Sachen auch, sage ich mal, konnte sie weniger machen, weil sie halt auf mich Rücksicht nehmen musste. Aber dass meine Frau irgendwie den ganzen Tag zu Hause sitzt, ich glaube, das würde nicht gehen.
Dass Sie jetzt schon Ministerpräsident sind, also vor der Wahl, das ist nicht ganz selbstverständlich. Und das war ja auch ein ziemliches Hin und Her. Lange Zeit war nicht klar, ob Rainer Haseloff, Ihr Vorgänger, noch mal antritt bei der Wahl. Hat sich lange auch nicht erklärt. Und dann gingen die Umfragen runter und dann hieß es plötzlich doch, er tritt nicht an und er schlägt Sie vor. Wie schwer war diese Entscheidung in der Situation, in der wir sind, den Staffelstab zu nehmen?
Naja, man muss eins wissen, als 2021 war ich Landesvorsitzender, habe mit Rainer Haseloff die Koalitionsgespräche geführt und damals hat er mich gebeten, hat gesagt, pass auf Sven, ich möchte, dass du zu mir in mein Kabinett kommst. Und ich habe damals gesagt, ich sage, ich kann mir das vorstellen, ja, ich spreche in Brüssel die Zelte ab, war anders geplant, ich kann das gern machen, aber nur unter der einen Bedingung, dass ich ein Ressort übernehme, wo ich mich auch wohlfühle, weil ich da den Background habe. Das war das Wirtschaftsministerium, das war damals noch in SPD-Hand und bin dann Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister geworden in Sachsen-Anhalt. Das größte Ressort, was es inhaltlich gab in diesem Land, eigentlich von der Größe her ungewöhnlich groß, gibt es sonst in dieser Größe in keinem anderen Bundesland. Und mit dem Ziel natürlich auch mal die Möglichkeit zu kriegen, sich nicht nur auszuprobieren, sondern auch zu zeigen, man kann mehr. Also Haseloff hat natürlich damals schon geschaut, wer kann sein Nachfolger werden, weil Haseloff damals klar gesagt hat, er möchte nicht nochmal antreten. Also intern zwischen uns beiden war das immer klar. Und Rainer Haseloff und ich haben auch einen sehr engen und persönlichen Draht zueinander. Auch die Frauen kennen sich gut. Also ich verstehe natürlich, dass in der Öffentlichkeit das manchmal ein bisschen anders aussieht und sagt, Mensch, was ist hier und so. Aber wir hatten eigentlich immer einen engen Draht miteinander. Und für mich war immer klar, dass er 2026 nicht wieder antritt. So, zwischenzeitlich hat sich aber die Welt ein bisschen geändert. Und ich war jetzt auch nicht derjenige, ich habe nie an irgendjemandem Stuhl gesägt. Also das käme mir gar nicht in den Kopf, weil mir geht es ums Land Sachsen-Anhalt. Und natürlich haben wir die Gespräche auch geführt, was ist jetzt das Beste auch für die Wahl 2026. Und jetzt sind wir diesen Weg gegangen und ich fühle mich insgesamt sehr wohl damit.
Was hat Ihnen davon überzeugt, dann auch vorzeitig den Platz zu räumen und Ihnen einen Amtsbonus zu verschaffen von ein paar Monaten?
Na, ich glaube, Rainer Haseloff hat ja eines erlebt, was Friedrich Merz zum Beispiel jetzt auch erlebt hat bei seiner Wahl. Er hat, obwohl er sehr gute Ergebnisse in den Wahlen erzielt hat, im ersten Wahlgang jeweils nicht die Mehrheit bekommen. So, das ist schwer zu begründen, ja, und die Wahlen sind geheim, aber Fakt ist, er hat natürlich ganz klar auch gesagt, Sven, wenn du jetzt auch dieses Problem kriegst, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung für die Landtagswahl. Letzten Endes, ich stand aber fest als Spitzenkandidat, habe ein hervorragendes Ergebnis von meiner Partei bekommen, sowohl für die Spitzenkandidatur als auch nochmal dann als Parteivorsitzender einige Wochen später. Man hat gesehen, die Partei steht hinter mir. Er hat mir sowieso immer vertraut, dass ich auch meine Aufgaben gut lösen kann. Nichtsdestotrotz ist auch in diesen schwierigen Zeiten immer die Herausforderung, was macht man, wenn irgendwas nicht so vernünftig läuft, ja, wenn so ein Übergang vielleicht nicht geht. Und umso wichtiger war es ja, das war meine Aufgabe auch, das zu organisieren, dass denn die Wahl im Landtag und der Ministerpräsident eines Bundeslandes wird ja von den Abgeordneten des Landtages gewählt, dass die so am Ende ausging, wie viele das in Berlin zumindest nicht erwartet hätten. Ich hatte alle Stimmen der regierungstragenden Parteien plus noch aus der Opposition auch noch Unterstützung. Also Fakt ist, das gab es lange nicht mehr in einem Bundesland.
Und das im ersten Wahlgang.
Das war mir Sorge. Persönlich auch wichtig. Mhm. Ja, ich sag mal. Und von der Seite her war das ein guter Start in extrem herausfordernden Zeiten.
Aber Fakt ist auch, wenn die AfD den ersten Ministerpräsidenten stellt, dann sind Sie es, der es nicht gepackt hat. Gab es dann zwischendurch auch mal Momente, wo Sie sich gewünscht hätten, dass der Kelch an Ihnen vorübergeht?
Nein, so denke ich nicht. Also Aufgaben, die vor einem liegen, die kann man sich in der Regel nicht aussuchen. Ja, und mein Ziel ist es ja, hier langfristig Sachsen-Anhalt weiter nach vorn zu bringen, in dieses erste Drittel der Bundesländer zu bringen. Und natürlich gehört da jetzt auch diese Landtagswahl 2026 dazu. Und ich erlebe ja nicht ein Land, wo die Menschen sagen, wir sind total unzufrieden mit der Landesregierung, sondern die Menschen haben ganz viele Herausforderungen. Sie sind ehrlich gesagt aktuell auch nicht zufrieden mit dem, was sie aus Berlin erleben. Aber der 6. September darf halt keine Abrechnung mit Berlin sein, sondern es ist die Entscheidung, wie Sachsen-Anhalt in den nächsten 5 Jahren regiert wird. Und das kriegt man am besten hin. Und deswegen ist das jetzt gut, dass ich Ministerpräsident auch bin, wenn die Menschen mich jetzt erleben als ihren Ministerpräsidenten, als diesen Generationswechsel, nachdem er gerufen wurde. Ja, es ist ein Generationswechsel. Ich bin 46, Rainer Haseloff ist 72 Jahre alt gewesen, hat aber trotzdem extrem hart gearbeitet, viel gemacht für dieses Land. Aber die Menschen sagen, wir brauchen mal neue Gesichter, logischerweise neue Ideen, Gedanken. Und das mache ich jetzt tagtäglich. Ich bin nicht in einem Wahlkampfmodus, wo ich mich jeden Tag nur mit parteipolitischen Themen auseinandersetze, sondern ich habe aktuell jeden Tag meine Aufgabe als Ministerpräsident zu erledigen.
Abgrenzung von Berlin ist dann die Hauptaufgabe. Sie laufen rum und sagen, liebe Leute, ich bin nicht Friedrich Merz.
Nee, das mache ich nicht, sondern die Menschen wollen ja wissen, wie meine Meinung zu verschiedenen Themen ist. Und was ich jetzt nicht mache, ist, wenn ich eine andere Meinung habe als Dinge, die hier in Berlin entschieden wurden, dass ich da mit hinterm Berg halte. Das gefällt nicht jedem, das ist auch klar. Aber genau das schätzen die Menschen an mir. Die sagen, wir brauchen, wenn wir schon so ein kleines Land sind, wenn wir nur 2 Millionen Einwohner sind, dann wollen wir wenigstens auch einen haben, der auch in der großen Bundeshauptstadt oder auch in Brüssel unsere Interessen so vertritt, wie wir das erwarten. Ja, und das mache ich auch sehr, sehr klar in der Sprache auch und habe da überhaupt nicht hinterm Berg zu halten. Ich habe doch am Ende als Ministerpräsident Sven Schulze die gleiche Stimme wie Hendrik Wüst, wie Markus Söder, Mario Vogt oder wie sie alle heißen. Ich bin einer von den Ministerpräsidenten und das ist eine Stimme, die ich jetzt habe. Das ist wichtig, ja.
Am 6. September wird gewählt. Es kann sein, dass im Anschluss 3 Fraktionen im Landtag sind, die CDU, die AfD und die Linke. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken und mit der AfD. Das ist eine komplizierte Lage dann, oder?
Ja, absolut.
Also Was passiert denn dann?
Naja, erstmal ist natürlich klar, dass wir jetzt noch nicht wissen, wie am 6. September die Wahl ausgeht. Aber Sie haben ein mögliches Szenario auch vorgetragen. Ich bin als Ingenieur immer so unterwegs, dass man sich Schritt für Schritt irgendwo einer Lösung annähert und auch mal die Realitäten betrachtet. Nicht das Wunschdenken, was man gern hätte, sondern die Realität. Die erste Realität ist, weil das manchmal so gesagt wird, naja, dann wird es vielleicht irgendwann Neuwahlen geben, weil es geht ja nicht. Der Landtag Sachsen-Anhalt wird sich nicht auflösen. Das müssten die Abgeordneten beschließen. Und die Abgeordneten, wenn sie einmal gewählt sind, die werden das nicht machen. Also ich sag mal, das ist meine Erfahrung, die ich in der Politik hier habe. So, das heißt, man muss dann mit der Situation umgehen. Wenn das käme, was Sie gesagt haben, wäre das echt eine Situation, vor der wir noch nie gestanden haben in Deutschland. Ich glaube auch nicht, dass die so eintritt, das sage ich auch. Ich glaube schon, dass wir als CDU, weil die Menschen es erkennen, dass nur die CDU die AfD an der absoluten Mehrheit verhindern kann, dass wir ein starkes Ergebnis kriegen werden als CDU.
Sie hoffen auf eine absolute Mehrheit für die CDU?
Nein, das ist gar nicht das Thema, das meine ich damit nicht. Aber im Moment liegen wir in den Umfragen hinter der AfD. So, und die Menschen, die sagen, wir wollen verhindern, dass die AfD stärkste Kraft ist, die können am Ende nur die CDU wählen, selbst wenn es keine reinen CDU-Wähler sind. Und mir sagen, ich war jetzt am 1. Mai unterwegs, auch bei Gewerkschaftsvertretern, die mir das 1:1 auch so sagen, die jetzt natürlich nicht die typischen CDU-Wähler sind, aber sagen, damit man die AfD verhindert, kann man hier auch die CDU wählen. Und ich glaube, dass ich auch jemand bin, als Sven Schulze, so wie ich auftrete, der anschlussfähig in verschiedenen Ebenen auch ist, auch außerhalb der...
Aber das Setting kann trotzdem darauf hinauslaufen, ja, auch mal etwas besser.
Das werden wir dann sehen, ich sag mal. Und die Sache ist, das habe ich auch gesagt, hört auch zur Wahl dazu, würden die Umfragen, die wir jetzt haben, oder auch das Ergebnis, was Sie beschrieben haben, eintreten, dann wäre dieses Land nahezu unregierbar. Ja, das muss man einfach so sehen.
Für den Fall, den Sie verhindern wollen und den man dem Land nicht wünschen kann, dass die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit gewinnt, werfen Sie dann alles hin und sagen, mit mir nicht mehr? Das ist nicht mehr mein Land und nein. Das ist vor allem nicht mehr Politik, in der ich noch eine Rolle spielen möchte?
Aber wenn ich mich mit diesem Thema beschäftigen würde, dann wäre ich der völlig Falsche. Es ist nicht, ich denke keine Minute an diese Thematik, was wäre in einem solchen Fall, sondern ich denke ausschließlich daran, jetzt ganz aktuell, wie kann ich Sachsen-Anhalt weiter nach vorn bringen. Ich weiß, dass die Menschen im Moment von mir nicht den Wahlkämpfer Sven Schulze sehen wollen, sondern ihren Ministerpräsidenten. Ich weiß, dass ich damit auch Stück für Stück die Reputation so aufbauen kann, dass das Ergebnis halt anders wird als die Umfragen, die wir im Moment deutschlandweit schlecht für die Union haben. So, und deswegen mache ich mir nicht Gedanken über solch ein Worst-Case-Szenario, sondern ich mache mir schon jetzt Gedanken, wie wollen wir Sachsen-Anhalt weiterentwickeln. Und das ist einfach im Moment meine Aufgabe. Bitte ich auch um Verständnis. Ich weiß, dass das mit Sicherheit nicht jeder gern hört und jeder gern vielleicht drüber diskutieren würde, über Personalien, über Varianten. Aber wir sind nicht an dem Punkt heute.
Ich habe immer noch nicht verstanden, was passiert, wenn das Szenario so kommt, wie wir es gerade einmal skizziert haben. Was
ich glaube nicht,
dann
dass es so kommen
Plan?
Wird. Nein, ich glaube nicht, dass es so kommen
das
wird.
Das glauben wir, oder ja. Sie sollten ja. das auch nicht glauben, weil es hilft Ihnen natürlich auch im Wahlkampf, es nicht zu glauben.
Aber soll ich meine Zeit, ich habe ja gerade gesagt, wie viel Arbeit ich als Ministerpräsident habe, warum soll ich jetzt Zeit damit verschwenden, mir Gedanken über solch ein Szenario zum jetzigen Zeitpunkt
weil
zu machen?
Politik vielleicht vorausschauend
natürlich
denken
muss. Denke ich vorausschauend und meine Einschätzung der Situation ist, dass es in dieses Szenario nicht kommen wird. Ich glaube schon, dass auch die SPD wieder Mitglied im Landtag sein wird, auch wenn die in den Umfragen im Moment extrem schlecht dastehen, knapp oberhalb der 5%-Hürde.
Sie machen also einen SPD-Wahlkampf
nein,
jetzt, damit die stark werden?
Nein, ich mache einen Wahlkampf für die CDU, für Sven Schulze, wenn es soweit ist. Aber ich sage auch, dass diese Regierung, die Deutschland-Koalition aus CDU, SPD, FDP gut arbeitet, dass sie dem Land gut getan hat, dass wir Entscheidungen getroffen haben für dieses Land, die schon wichtig waren und wegweisend sind und dass wir aufeinander vertrauen, dass aber meine beiden Koalitionspartner natürlich im Moment große Herausforderungen haben, größer als die ich habe, das ist mir auch bewusst, aber jeder hat da seine Aufgabe und jeder muss die selber lösen.
Vielleicht gelingt es ja Herrn Kubicki, die FDP zum Leben wieder zu erwecken, aber das wird nicht das wahrscheinlichste Szenario sein. Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat sie zum TV-Duell gefordert. So eins hat es auch gegeben in Thüringen zwischen Mario Vogt und Björn Höcke. Nehmen Sie an?
Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich kenne den Ulrich Siegmund ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich inhaltlich nicht viel sehe von ihm und von der AfD, was Sachsen-Anhalt voranbringen würde. Eher Dinge, die herausfordernd sind. Da freue ich mich drauf, das auch in entsprechenden Veranstaltungen, gerne auch in TV-Duellen, auch herauszustellen. Aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich bin im Moment überhaupt nicht bereit, jetzt Wahlkampf auf dem Level zu machen. Jetzt geht's um andere Themen. Wir reden heute gerade im Mai 2026 und nicht im September. Und natürlich wird es auch solche Themen geben. Am Ende bin ich aber der Meinung, dass alle Parteien die Möglichkeit haben sollten, auch in TV-Auftritten ihr Programm vorzustellen, ihre Kandidaten vorzustellen. Das werde ich machen, das werden die anderen Parteien auch machen. Und ich denke, im August und im September, das eine oder andere ist ja schon auch geplant, wird es das genau auch geben.
Wie bereitet man sich da vor oder Sie sich vor auf Ulrich Siegmund und die AfD?
Nein, ich sag mal, ich wundere mich manchmal über die Themen, die aufbringen, wo ich denke, Abschaffung der Schulpflicht oder nur noch 25% der Kinder sollen ans Gymnasium gehen dürfen. Die Lehrpläne und Lehrbücher will die zukünftige Regierung selber schreiben. Das sind so Themen, gerade ich spreche deshalb drüber, weil ich selber Kinder in der Schule habe, wo ich denke, ist ja spannend, da freue ich mich schon auf die Duelle letzten Endes, wenn das soweit ist. Ich sehe, dass die nicht verstanden haben, welche Herausforderungen wir tatsächlich in der Wirtschaft haben. Ja, ich sag mal, immer nur sagen, wir schmeißen alle Ausländer raus und dann sind alle Probleme gelöst. Also das ist ja mitnichten der Fall. Also dann würden wir bei uns mehrere Krankenhäuser schließen können im Zweifelsfall. Viele Ärzte auch im ländlichen Raum gar nicht mehr da sein können, weil sie einfach auch Unterstützung von Menschen brauchen, die halt nicht in Sachsen-Anhalt geboren sind. Und. Also da gibt's viele Dinge. Ich beschäftige mich ehrlich gesagt mit meinem Heimatland und nicht mit Ulrich Siegmund.
Und wenn Sie sich begegnen im Landtag auf dem politischen Parkett in
dann sage ich ganz normal guten Tag. Also ich bin jemand, schauen Sie, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, mit dem oder dem rede ich nicht. Das ist nicht das Thema. Ich muss mich inhaltlich nicht verstehen. Aber wenn ich war ja als Minister, war ich im Ausschuss für Landwirtschaft und im Ausschuss für Wirtschaft. Da trifft man natürlich auch auf die Opposition. Und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich zu jedem gehe, guten Tag wünsche, auch die Hand gebe. Ich muss inhaltlich mich mit denen nicht letzten Endes gleich machen. Aber es sind zwei verschiedene Ebenen. Ich bin jetzt natürlich nicht daran interessiert, hier irgendwie, ich baue keine Freundschaften zu denen, auf keinen Fall. Aber es sind
auch kein Kaffee trinken oder
nö, also ich habe auch seine Handynummer nicht, will ich auch gar nicht, brauche ich nicht. Aber Fakt ist, die Diese Ebene brauche ich aktuell nicht, sondern mir geht es einfach darum, dass man sich respektiert gegenseitig. Das finde ich, sind gewählte Abgeordnete. Ja, das sollte man nicht vergessen. Die haben auch ein Mandat, wie jeder andere auch. Auch wenn sie jeweils über die Listen reingekommen sind. Ulrich Siegmann hat ja seinen Wahlkreis auch nicht gewonnen, obwohl er damals schon sehr prominent war. Und trotzdem hat er, wie alle anderen, bis auf einen AfD-Abgeordneten, haben ja alle ihre Wahlkreise nicht gewonnen. Im Übrigen, das sollte man auch mal, weil man das in Berlin immer übersieht, bis auf einen einzigen hauptamtlichen Bürgermeister haben die alle Wahlen verloren. Keine Wahl zum Landrat, keine Wahl zum Bürgermeister, keine Wahl zum Oberbürgermeister. Das ist in den letzten Jahren bis auf einen einzigen Ort in Jesnitz-Ragunen damals für die AfD ausgegangen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Und nochmal kurz fürs Protokoll. Sie würden auf keinen Fall koalieren mit der AfD. Sie würden sich auf keinen Fall dulden lassen von der AfD und Sie würden auch
ich habe eins gesagt und mehr kann man im Moment auch nicht sagen zu beiden Parteien, ganz links und ganz rechts. Ich habe gesagt, in meinem Kabinett wird kein Minister der AfD und keine Ministerin der Linkspartei sitzen.
Das schließt so eine Duldung nicht aus.
Ich weiß nicht, nein, ich will mich auch nicht dulden lassen von irgendwem in eine Richtung gedacht, dass man denkt, diese Minderheitskonstellation, die sind das neue, die neue tolle Waffe, um irgendwie gute Politik zu machen. Minderheitsregierungen sind echt schwer und sind eigentlich überhaupt nicht das, was man braucht. So, und ich habe nicht vor, ich möchte eigentlich eine Regierung der Mitte aufstellen. Das ist mein Ziel. Aber ich kenne genauso wenig wie Sie, kenne ich die Ergebnisse jetzt. Ich weiß nicht, was am Ende kommt. Ich weiß nur eins, dass der Landtag, egal wie er aussieht, sich nicht auflösen wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die den Landtag wählen, dass sie sich wirklich genau überlegen, was sie mit ihrer Stimme machen. Und dass es tatsächlich nicht darum geht, auch wenn ich es manchmal verstehen könnte, zu sagen, jetzt müssen wir mal eine Abrechnung machen mit Einzelnen, ja, mit Berlin, mit Brüssel. Ja, ihr macht einen guten Job in Sachsen-Anhalt, aber das, was da von euren eigenen Leuten kommt, ja, mag sein, finde ich auch nicht alles toll. Aber hilft uns das in Sachsen-Anhalt weiter? Nein, hilft's nicht. Und das ist jetzt meine Aufgabe in den nächsten Monaten.
Genau überlegen, was Sie mit Ihrer Stimme machen. Ja. Das trifft ja auch auf Ihre eigenen Leute in der CDU-Fraktion dazu. Können Sie eigentlich ausschließen, dass es CDU-Abgeordnete gibt, die sich von, ich sag's jetzt mal, unmoralischen Angebot einer sich bildenden AfD-Regierung keinen Gebrauch machen würden? Also ganz banal, du kriegst einen Staatssekretärsjob im Landesministerium und dafür wählst du den AfD-Mann zum Ministerpräsidenten. Sind die da immun, alle?
Ja, also ich sag mal, das ist meine Partei. Ich habe genau dieses Thema, ja, also nicht so, wie Sie es beschreiben, sondern mein Gedankengut zur AfD zum einen, zur Linkspartei zum anderen auch mehrfach erläutert. Ich habe das auch zur Abstimmung gestellt, nämlich auf dem Landesparteitag. Habe jeweils 90% gekriegt. Das ist in Sachsen-Anhalt, wenn man die CDU Sachsen-Anhalt kennt, wie in anderen Landesverbänden 98%. Ja, wir sind ein Landesverband, der nicht immer ganz einfach zu führen ist, aber das war
deswegen fragen wir uns auch.
Sehr, sehr klare Ergebnisse. Und die Menschen zum einen, aber vor allen Dingen die Delegierten, die Mitglieder hätten mich nicht so stark unterstützt, wenn sie da eine andere Meinung hätten. So, und ich gebe diesen Kurs vor und ich kriege da auch eine klare Unterstützung. Also da braucht sich ja keiner Gedanken machen.
Herr Schulze, ich weiß gar nicht, sagt man, Sie sind Harzer oder Harzianer? Sie sind auf jeden Fall ein Mensch, der sehr eng mit dem Harz verbunden ist, zumindest wenn man Ihre Stationen sich anguckt. Sie sind in der Nähe von Quedlinburg geboren. Sie haben in Quedlinburg, aber haben dann in einem Dorf in der Nähe Heteborn, ne,
genau,
heißt das.
Genau.
Sie haben dann in Clausthal auf der niedersächsischen Seite studiert, das haben Sie eben schon erzählt, hatten dann einen Job in Andreasberg. Also der Harz ist so ein Feld, in dem sie sich sehr viel bewegen. Sind, also erstmal, wie nennt man sie denn? Harzer?
Naja, wenn man aus dem Harz kommt, dann ist man ein Harzer, ein bisschen anders geschrieben als dieses Harz, was man manchmal im Bereich Sozialhilfe erwähnt. Nein, aber das hört sich ja fast an, als wäre ich nie rausgekommen. Ich bin auch schon in der großen, weiten Welt unterwegs.
Darüber haben wir schon viel gesprochen.
So,
eben.
Aber
ist das so ein Heimatding für
ja,
Sie?
Na klar.
Ist Harz so ein gefühltes...
Ach, ich finde es doch super, wenn man seine Heimat liebt. Und für mich ist Sachsen-Anhalt meine Heimat. Also der Harz ist wirklich klasse. Der Brocken, der höchste Berg, höchste Erhebung in Norddeutschland. Das ist schon schön, aber ich finde es in der Altmark oder im Burgenlandkreis, Saale-Unstrut, ganz tolle Weine, wenn man Wein mag. Oder
das müssen Sie
Dinge
jetzt als Ministerpräsident natürlich
und
sagen.
Und ehemaliger Tourismusminister auch.
Sie dürfen aber hier auch nochmal Ihre Liebe zum Harz etwas erläutern, wenn da etwas ist, was wir alle
schon
nicht kennen.
Wir sind schon manchmal vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen stur ist falsch, aber durchsetzungsstark. Ja, also da haben wir es manchmal vielleicht schon auch gezeigt, auch innerhalb Sachsen-Anhalts, dass wir unsere Themen schon gut platziert sehen. Ich bin für jemanden, der im Oberharz groß geworden ist, bin ich auch wieder kein richtiger Harzer, weil ich am Harzrand groß geworden bin. Ja,
oh Gott, jetzt wird's wirklich
so, schwierig. Das ist sehr kompliziert. Aber Fakt ist, ich bin am Ende Sachsen-Anhalter und das ist das, was ich fühle. Also das ist meine Heimat. Das habe ich lebenslänglich gebucht und will es auch nie verlassen, mit allen Herausforderungen, die dabei sind.
Sie haben eben schon gesagt, dass Ihr Wecker um 5.30 Uhr klingelt.
Zur Freude meiner Frau, weil ich dann manchmal nochmal auf diese Snooze-Taste drücke und sie dann sagt, dann stell ihn noch gleich 5 Minuten später, aber 5.30 Uhr ist eigentlich immer so der Tag, wo startet der
Sie Tag. Sie ahnen, worauf wir hinauslaufen wollen. Das Land der Frühaufsteher. Es gab mal eine Imagekampagne für Sachsen-Anhalt, die ist so ein bisschen dann dem einen oder anderen dann doch etwas übel aufgestoßen, weil man das Gefühl hatte, Frühaufsteher stehen auch deshalb früh auf, weil sie pendeln müssen, weil vielleicht die Lage im Land gar nicht so toll ist, weil man raus muss aus diesem Land. Ist das noch ein guter Satz fürs Land, das Land der Frühaufsteher? Oder?
Naja, der Podcast wird jetzt hier in Berlin aufgezeichnet und wenn Sie den kennen, den Satz, dann scheint er ja sich eingeprägt zu haben. Also es war tatsächlich.
Ich behaupte, dass er an der A2 auch noch irgendwo
steht. Nein, es steht nicht mehr. Da sind Sie entweder lange die A2 nicht mehr gefahren oder wir haben mittlerweile modern Denken als unseren Claim sozusagen. Das Land der Frühaufsteher hing damit zusammen, vielleicht um es mal aufzuklären, ja, wir sind, ich glaube, 8 Minuten eher statistisch stehen die Menschen in Sachsen-Anhalt auf. Und ja, es ist auch unsere DNA der letzten Jahrzehnte, dass viele Menschen fleißig waren und gesagt haben, ich will nicht arbeitslos zu Hause sitzen, sondern ich setze mich ins Auto, ich fahre jeden Morgen nach Wolfsburg, nach Salzgitter, nach Braunschweig, Berlin oder sonst wohin. Und da bin ich auch stolz drauf, auf diese Menschen. Das ist eine Herausforderung gewesen. Und das Land der Frühaufsteher, dieser Satz, der war der zweitbekannteste nach dem noch bekannteren aus Baden-Württemberg. Ja, so, wir kennen alles außer Hochdeutsch, ist das dort so. Und manche haben gesagt, oh, da macht man jetzt noch indirekt Werbung mit einer negativen Sache. Ich fand es eigentlich gar nicht so negativ. Man kann es auch anders interpretieren. Man kann das auch so sagen, da musste schon ein bisschen eher kommen, um uns quasi hinters Licht zu führen. Also wir sind schon ein bisschen mehr als das, was ich vorhin sagte, in Bielefeld der Bundesländer oder Bindestrich-Bundesland. Und so ein bisschen so war das auch gedacht. Mhm. Und ich finde,
das schätzt uns nicht.
So ist es. Ja, ich sag mal, ich bin am Ende wirklich stolz auf meine Heimat. Wie gesagt, mittlerweile nennen wir das modern Denken, ist auch wichtig. Und
das wird sich nicht so einprägen. Wer würde dem widersprechen
wollen? Ja, sehen Sie. So, und deswegen war das eigentlich ein guter Satz. Ja. Das trifft doch mich ja auch zu.
Wir müssen noch mal ganz kurz über das Fahrradfahren sprechen mit Ihnen. Auf gefühlt jedem dritten Social Post tragen Sie ein gelbes Gewinnertrikot.
Oh, das ist aber nicht wahr.
Nicht wahr, nee. Aber ziemlich oft, wenn wir ehrlich sind. Oder Sie haben irgendwie die Hand am Fahrrad oder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Fahren Sie wirklich so gerne Fahrrad oder ist das so ein Türöffner im Wahlkampf, wenn man schon mal mit dem Rad und nicht mit der Limousine ankommt?
Also erstmal ist es nicht in jedem dritten Post. Das ist wahrscheinlich sind Sie genau in die Zeit reingestoßen, wo ich dann immer meine Fahrradtour als Minister gemacht habe. So, und warum gelb? Es ist ehrlich gesagt sogar schwarz-gelb oder gelb-schwarz. Das sind unsere Landesfarben. So, natürlich kann man auch ein bisschen mit Tour de France gelbe Trikot und sowas spielen und kokettieren. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber Fakt ist, das sind unsere Landesfarben. Wenn ich ein Hobby irgendwie noch habe, obwohl das zeitlich auch fast unmöglich ist, ist es tatsächlich mit dem Fahrrad zu fahren, weil man da einfach da viel sieht und das Land einfach toll ist. War auch so das Erste, als wir nach Magdeburg gezogen sind, was mir passiert ist, dass mir wie vielen anderen das Fahrrad geklaut wurde aus der Garage heraus. Ja, das war dann willkommen in Magdeburg, hätte ich fast gesagt. Aber Fakt ist, ja, das ist ich habe leider Gottes nicht mehr viele Hobbys aufgrund der Zeit, aber das Thema Fahrradfahren gehört dazu. Im Moment extrem wenig, aber ich werde zum Beispiel im Sommer wieder 2 Wochen als Ministerpräsident mit dem Fahrrad durch Sachsen-Anhalt fahren. Das habe ich als Minister gemacht, das mache ich als Ministerpräsident auch.
Ihre Personenschützer freuen sich schon riesig auf diese 2 Wochen, glaube ich.
Ich glaube, für die ist das kleinere Problem. Das ist eher so ein bisschen die logistische Herausforderung drumherum, weil man will ja mehrere Termine machen. Es ist total interessant, du kommst in ein Dorf reingefahren und die Leute sprechen einen ganz anders an, als wenn man so aus einem Dienstwagen aussteigt im Anzug. Ja. Und das ist, finde ich, für mich ist es auch ein Stück weit zu zeigen, Leute, sprecht mich an. Ich bin nicht irgendwie, nur weil ich jetzt Ministerpräsident bin, nicht mehr der Sven, den er von früher kennt. Und das ist so ein bisschen auch dieses, ich mag das halt total.
Rennrad, Tourenrad, E-Bike?
Nee, Mountainbike, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin halt kein Mountainbike-Bergfahrer, sondern ja, ganz ehrlich, natürlich, ich fahre ab und zu auch Feldwege und die sind nicht alle so super, wie man sich das vielleicht in anderen Bundesländern.
Jetzt sagen Sie nicht Berlin.
Naja, Berlin ist, da würde ich jetzt wirklich ungern Fahrrad als mein Hauptbewegungsmittel sehen. Das ist wirklich sehr herausfordernd. Ja, aber Fakt ist, ich bin halt mit dem Mountainbike unterwegs, weil ich den ganz normalen Fahrradweg genauso fahre wie Feldwege oder manchmal auch Berg und Tal. Das ist so ein bisschen mein Ding.
Ganz ehrliche Antwort. Immer mit dem Helm unterwegs?
Immer, weil es ist vielleicht ein bisschen komisch erklärt, aber ich habe gedacht, Mensch, ich habe mich echt anstrengen müssen in der Schule. Ich habe ein 2 Jahr Abitur und auch die Studium war eine 2. War aber hart für mich. So, und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, es ist ganz einfach erklärt, das, was da oben im Kopf drin ist, das soll auch drin bleiben, jetzt mal ganz einfach gesagt. Aber Fakt ist, wenn man die schlimmen Verkehrsunfälle sieht, und wenn man sieht, was mit Fahrradfahrern passiert, die keinen Helm tragen und auf den Kopf fallen, wie schnell da auch eine Todesfolge dabei ist oder für immer irgendwie eine Behinderung. Oder wenn man manchmal auch einen Fahrradunfall sieht, der gut ausgegangen ist, wo der Helm total deformiert ist danach. Also für mich, selbst wenn ich morgens mal sonntags die Chance habe, das passiert selten, aber ab und an, dass man zum Bäcker fahren kann mit dem Fahrrad, selbst wenn es nur ein Kilometer ist, immer Helm.
Ein leidenschaftlicher Radfahrer ist auch der Bundeskanzler.
Ja.
Noch ein ziemlich robuster. Wolfram Weimer hat hier in diesem Podcast davon berichtet, die fahren ab und zu am Tegernsee zusammen Rad. Und Weimer, der deutlich jünger ist, kommt da schon auch mal außer Atem. Würden Sie auch mal gerne mit Friedrich Merz Rad fahren?
Ich hab ihm das ja gesagt. Er ist eingeladen, gern zu meiner Fahrradtour, wenn er die Zeit hat, kann er gerne ein Stück mitfahren. Das ist dann wirklich, wäre dann wirklich auch von Sicherheitsebene eine große Herausforderung, glaube ich. Nein. Bundeskanzler ist wirklich fit, muss ich sagen. Also das ist, wenn man das, viele Menschen sehen ihn ja wahrscheinlich in den Nachrichten oder was auch immer, aber wenn man sieht, ich kann mich ja ein Stück weit hineinversetzen, was der auch für ein Pensum hat. Mhm. Kann mich erinnern, ich hatte neulich ein Treffen mit ihm und mit Klingbeil zusammen, mit Lars Klingbeil und Manuela Schwesig im Kanzleramt. Und er kam gerade direkt aus den USA. Und auch wenn er vielleicht dort anders im Flugzeug und vielleicht auch mal schlafen kann, dort anders als wenn wir irgendwo ganz normal mit dem Ferienflieger wegfliegen, ist das vielleicht ein bisschen mehr Komfort. Aber wenn man sieht, was er da an Aufgaben hat, was er Jetlag, was er verschiedene Zeitzonen, welchen Stress von allen Seiten, ja, ich sag mal, dann muss man sagen, Hut ab, der ist wirklich sehr, sehr fit.
Aber Sie würden sich beim Radfahren nicht von ihm abhängen lassen?
Nö. Ich lasse mich von niemandem in Berlin abhängen. Und manchmal fahren die Bundesländer auch vorn weg.
Gibt es irgendwas, was Sie von Friedrich Merz lernen können?
Naja, ich sag mal, der ist schon sehr fleißig. Ja, das muss ich nicht lernen, das kann
das
ich. Bin ich auch. Ja. So, und ich gucke jetzt gar nicht, was kann ich von anderen lernen. Ich bin Sven Schulze. Ja, ich sag mal, warum soll ich mich mit irgendwem anders irgendwie vergleichen? Ich bin nicht der Bundeskanzler, ich bin auch nicht irgendwie was auch immer, ich bin der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts. Jeder ist irgendwie anders und ich möchte, dass die Menschen mich weiter so sehen, wie ich bin, wie sie mich kennengelernt haben, nämlich als ihren Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt. Ja.
Und umgekehrt, was kann Merz von Ihnen lernen?
Ach, das will ich gar nicht sagen. Das steht mir auch nicht zu, ich glaube.
Besonnenheit, Diplomatie, einmal öfter nachdenken.
Und der denkt bestimmt genauso viel nach wie jeder andere auch. Und
geht ja, nur gerade öfter mal schief.
Das ist, wissen Sie, die Herausforderung ist doch heute, dass jeder Satz, den man sagt, irgendwie einem zum Verhängnis werden kann. Auch wenn man es teilweise gar nicht so gemeint hat.
Passiert es aber nicht. Ständig.
Ja, ich sag mal, ich will es nicht ausschließen, dass mir sowas auch mal passiert. Aber ich glaube, dass das, was ich sage, auch von vielen Medien, wahrscheinlich aktuell von so ziemlich jedem Medium auch beachtet wird und drauf geschaut wird. Aber wenn man Bundeskanzler ist oder auf dem Level unterwegs ist, ist es vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ich kann mich manchmal in Sachen hineinversetzen, wenn ich selbst mit dabei war. Wenn ich denn die Berichterstattung im Nachhinein sehe, wo ich denke, naja, kann man auch unterschiedlich wahrnehmen.
Ach, wir sind's wieder.
Nee, nein, auf keinen Fall. Ich sag mal, wichtig ist, ja, man muss sich bewusst sein, dass jeder Satz, den man sagt, überall auf dieser Welt auch Gehör findet. Ne?
Herr Schulze, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.